Meine sehr verehrten Damen und Herren, hochverehrtes Publikum, ich bin ja heute sozusagen der Exot hier. Ich stamme nicht aus dem katholischen Biotop, sondern komme von ganz außen. Damit ist auch fast schon mein... Bitte? Achso, ja. Mir auch. Damit ist auch das Geschäftsmodell meines kleinen Unternehmens erklärt. Wir haben so einen wahnsinnig hübschen Satz, der heißt, wer in der Erbsensuppe schwimmt, glaubt, die Welt ist grün. Und jetzt kommen dann Firmen oder Unternehmen oder Institutionen zu mir, die sagen, es könnte sein, dass so wie wir die Welt sehen, die Welt gar nicht ist, sondern man könnte es theoretisch auch anders sehen. Und vielleicht sehen es auch unsere Kunden anders. Und wir tun dann nichts anderes, als darüber nachzudenken oder zu schauen, wie denken das die Kunden oder Spender oder was auch immer und welche Nachricht bringen wir dann dem Unternehmen. Und insofern hätte ich jetzt fast alles erzählt, was zu erzählen ist. Nein, ich habe mir zwei Blöcke vorgenommen. Ich würde gerne im ersten Teil mit Ihnen über Marke und Identität reden. Sie sind ja jetzt keine Marketingfachleute, aber wenn ich vor Marketingfachleuten rede und in so einen Raum frage und sage, Entschuldigung, Sie könnten Sie mir sagen, was eine Marke ist, habe ich bei 50 Teilnehmern so meistens 60 Meinungen, was eine Marke ist. Insofern würde ich gerne das mit Ihnen zusammen definieren. Und im zweiten Teil habe ich vier Fragen, die sich Marken stellen, also so jetzt Unternehmen draußen, Villa oder wer auch immer. Und dann den Versuch gemacht, in Heimarbeit darüber nachzudenken, was könnte das für Sie heißen? Und wenn am Schluss ein, zwei Sätze überbleiben, das ist ja meistens bei den Referaten so, wenn bei Ihnen ein, zwei Sätze überbleiben, die irgendwie morgen in der Früh noch einen Wert haben, dann wären wir erfolgreich gewesen heute Nachmittag. Also, das heißt jetzt, was Kirche von Marke lernen könnte, eine Herausforderung. Ich hoffe, das ist einigermaßen sichtbar für Sie. Erstes Bild, geht das einigermaßen? Das ist, Andreas Gursky ist ein deutscher Fotograf. Er hat dieses Foto für 3,5 Millionen Euro an eine Galerie verkauft, war bis vor kurzem das teuerste Foto der Welt. Und ich fange mittlerweile jedes meiner Referate mit diesem Foto an, weil es so ein wahnsinnig schönes Symbol ist für die Zeit, in der wir leben. Nämlich, wir leben in einer Zeit, wo die wichtigste Ressource von Unternehmen nicht das Budget ist oder das Personal oder was auch immer, sondern die Aufmerksamkeit der Kundschaft. War das verständlich? Nein. Wir arbeiten relativ viel für Medien, nicht nur katholische, sondern auch für sehr weltliche. Und wenn wir dort Fokusgruppen machen, also wenn wir ganz normale Menschen zusammensetzen und sagen, Herrn, lesen Sie die Zeitung, sagt er, ja, ich habe es eh abonniert, aber die letzten drei Nummern liegen leider noch im Plastik verpackt daheim, weil ich habe keine Zeit zum Lesen. Und das steckt genau in diesem Bild drinnen. Spar hat neulich gesungen, alles da, oder? Ja. Jetzt muss man sich die Zeit einmal vorstellen. Ich bin Jahrgang 1960, wie man an meiner Haarfarbe leicht sieht. In Wahrheit habe ich zwei Möglichkeiten gehabt, nicht zu Hause zu sein am Wochenende. Erstens die Tanzschule und zweitens die KSJ. Ich habe beides leidlich genutzt, damit ich möglichst am Freitag fortkomme und am Sonntag zurück. Ich habe drei Kinder, Gott sei Dank. Bei meinen Kindern ist es mittlerweile so, dass am Freitag, so wie heute am Abend, sagen sie, mei, hoffentlich haben wir am Wochenende nichts vor. Das ist ein diametraler Wechsel, weil sie zwischen Klavierspiel, Fußballspielen, Meisterschaft, Englisch lernen, das noch dazu und so weiter, einfach auch keine Luft mehr haben, die Kinder. Und wer immer über Marke, Identität, Kommunikation und so weiter redet, muss dieses Bild, nicht das Bild, aber muss sich vergegenwärtigen, dass wir alle keine Aufmerksamkeit mehr haben. Während Sie hier heute sitzen oder drei Tage da sitzen, geben unglaublich viele Institutionen und Unternehmen Geld aus, um Sie zum Turnschuh kaufen zu überreden, um Ihnen eine Reise zu verkaufen, um Ihnen eine Spende zu entlocken und so weiter. Nur Sie haben drei Tage lang keine Aufmerksamkeit, weil Sie zufällig in dem Raum da sitzen und hoffentlich nicht immer auf Ihrem Smartphone sind oder was auch immer. Das heißt, das ist eine so wesentliche Voraussetzung. Wir schwimmen ja alle im Biotop und da glauben wir immer, alles, was wir jetzt gerade gesagt haben, ist auf der anderen Seite drüben schon angekommen. Das ist ein großes Missverständnis. Meine Kundschaft Billa hat einen Werbeetat von 45 Millionen Euro. Das ist ein richtiges Geld. Und wenn Sie aus dem Hausverstand in letzter Zeit nichts mitgekriegt haben, dann wissen Sie, dass die 45 Millionen relativ, ich will nicht sagen, beim Fenster ausgeschmissen wurden, aber nicht dort angekommen sind, wo es ankommen hätte sollen. Wenn die Damen und Herren vielleicht auch nach wie vor bei Sparen kaufen, waren wir überhaupt erfolglos mit 45 Millionen Euro. Also so viel zur Voraussetzung. Das führt dazu, dass Menschen folgendermaßen reagieren. Wir kaufen... Jetzt schauen wir schon das Jahr 2016, wir kaufen immer mehr Bedeutung und immer weniger Funktion. Das muss ich ein bisschen besser erklären. Wenn Sie, da links herüben ist eine Schraube. Wenn wir morgen ist Samstag, wenn wir morgen in einen Baumarkt gehen und ein Sackerl Schrauben kaufen, dann kaufen wir die schiere Funktion dieser Schrauben. Wir werden nicht fragen, also selbst die Grünsten unter uns werden nicht fragen, aus welchem Bergwerk das Metall ist, da Kinderarbeit dabei und so weiter. Wir kaufen einfach eine Schrauben um einen Euro. Heißt, Sie zahlen einen Euro, haben damit die Funktion zahlt und fertig. Wenn Sie schauen auf der anderen Seite, das ist ein iPod, der kostet glaube ich 129 Euro. Die schiere Funktion von diesem iPod heißt, wir spielen ein MP3-File über einen Kopfhörer in Ihr Ohr. Mehr ist nicht. Diese Leistung können Sie, oder diese Funktion können Sie in jedem beliebigen Elektronikmarkt um 19,90 kaufen. Aber Apple hat es geschafft, 110% Bedeutung Ihnen zu kaufen. Weil wenn ich zu meiner Tochter sage, Lise, warum nimmst du nicht einfach das 19,90? Ding, sagt sie, Papa, mehr sagt sie gar nicht. Weil sie hätte gern das. Sie kennen das vielleicht. Weil nämlich, was Apple seit 40 Jahren sehr, sehr erfolgreich macht, sie signalisieren uns die ganze Zeit, alles Unterbewusstsein, wir machen dich zum Kreativen oder zur Kreativen. Und jeder, der so wie ich in einem kreativen Job tätig ist, muss die Kisten da stehen haben. Der Herr Hödl hat auch einen, aber vorher ist so ein DOS-Rechner da gestanden und das ist viel mehr Management und so weiter. Apple ist, bitte? Danke. So, jetzt ist so, dass man, das ist das Ja-Natürlich-Schwein von Rewe und von Billa. Die Frage an Sie, verkaufen wir dort viel Funktion oder viel Bedeutung? Die Barbara zum Beispiel, meine Frau, die kauft irrsinnig viel Bio am Kaiser-Josef-Platz in Graz und bei Billa und so. Die schiere Funktion wäre ja was Messbares, dass man sagt, die Bio-Sachen sind wirklich gesünder für uns als Familie. Das können wir nicht belegen, wir wissen es nicht. Meine Oma hat Sachen gegessen, sie machen sich gar keine Vorstellung, ist über 80 Jahre alt worden, oder? Kaum Bio. Das heißt, auch meine Frau kauft dort viel mehr Bedeutung und nur ein Stückchen Funktion, weil die Funktion ist austauschbar. Jetzt sagen dann, je mehr ich in Männerrunden sitze, umso mehr mit dem füllten Testosteron sagen die, ja, hier schmuggel ich bei diesen weichen Geschichten da und so, das Frauengeschichten, das passt schon. Aber bei uns, da ist anders in der Technik. Stimmt nicht. Caterpillar ist eine Marke, die besteht zu einem Großteil aus Bedeutung. Oder fragen Sie mal einen Baggerfahrer da draußen, ob er gerne in einem grünen Komatsu sitzen will. Was Caterpillar kontinuierlich seit Jahrzehnten macht, ist, dass sie auf Englisch sagt, it's gonna be one tough ride. Das ist so ein bisschen Abenteuerspielplatz für Erwachsene, was die spielen als Positionierung, oder wir nennen das Frequenz. Und jedes Bild, das Sie von denen sehen, jede Wahrnehmung dieser Marke ist immer Abenteuerspielplatz für erwachsene Männer. Und das taugt den Männern, aber sie würden es, weil alles unterbewusst ist, nicht erkennen. Jetzt haben wir irgendwie ausgefallen. Und jetzt ist die Frage, wie ist es mit Kirche oder mit Religion oder wie immer Sie das nennen? Kaufen wir dort Hochbedeutung und Sie verzeihen mir das Wort kaufen, wird einige von Ihnen stören, aber bleiben wir dabei. Oder ist es so, dass man sagen muss, ja, für einige, vor allem im Biotop, Hochbedeutung, aber ich kenne einen Haufen Menschen, wo es da herunten ist. Die sagen, Kinder, ich hole mir meine Spiritualität beim Yoga, am Fußballplatz oder wo auch immer. Und über das möchte ich ein bisschen heute mit Ihnen nachdenken. Das ist eine erste Definition von Marke, die wir haben. Marke ist das, was sie über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ich darf jetzt für Medien arbeiten, Chefredakteure. Die sagen, wissen Sie, meine Leser. Und sage, wissen Sie, was die wirklich sagen, wenn sie nicht im Raum sind? Weil wenn der Chefredakteur anwesend ist, sage ich, danke für den Artikel, neulich, das ist großartig gewesen. Und beim Ausgehen sagen sie, so ein Depp, nicht? Aber das gilt für alles, nicht? Also wir wollen jetzt nicht über Bischöfe oder andere. Nein, tun wir nicht. Bitte, kein Locher. Marke ist das, was sie über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Alles andere ist für uns als Markenentwickler uninteressant, nicht? Anklang, Anliegen können wir uns selber. Aber ich habe noch eine andere Definition. Marke ist das Bauchgefühl einer entsprechenden Anzahl von Menschen. Mehr ist nicht. Wir haben bei Billa Fokusgruppen gemacht, wo in einer Gruppe Frauen drinnen gesessen sind und die haben gesagt, wir gehen immer nur zu Billa, weil das Brot ist dort fantastisch. Und in der gleichen Gruppe sind Frauen drinnen gesessen, die gesagt haben, sie gehen nur zu Spar, weil bei Billa ist das Brot wie Fensterkit. Marke ist das Bauchgefühl einer entsprechenden Anzahl von Menschen. Ich habe Männer, Ich habe Kunden, Industrielle, der kommt zum sechsten Mal jetzt hintereinander zu einem Workshop zu mir oder zum Schurfix und sagt, Hirsch, ich muss da was sagen, ich habe den Satz nachgedacht, das stimmt nicht, die Marke gehört durch mir. Die Marke gehört der Kundschaft. Wenn ich bin ein fanatischer Audi-Fahrer, ich würde nichts anderes fahren, ist entstanden, weil ich mich mit 19 in so einem Audi 200 gesetzt habe mit einer kleinen Zeitung und seitdem fahre ich Audi. Das ist mein Bauchgefühl. Wenn einer von Ihnen sagt, oder eine lieber BMW oder Lamborghini oder was man heute in katholischen Kreisen fährt, weiß ich nicht. Nein, die Lamborghini-Dichte wird nicht so hoch sein. Wurscht. Nein, das war ja nur metaphorisch. Aber Marke ist das Bauchgefühl von Menschen. Es hat der Chef von Starbucks, von dieser Kaffeehausketten, amerikanischen, hat gesagt, jeder Barista, also jeder Kaffeesierter-BM in dem Geschäft, ist imstande, das, was er als Marke aufgebaut hat, in 2 Minuten kaputt zu machen. Er baut seit 40 Jahren die Marke auf und dieser Barista ist in 2 Minuten imstande, seine Marke hinzumachen. Sie wissen, was ich meine, oder? Sie gehen dort ein und sagen, sie hätten gerne einen großen Schwarzen und dann kriegen sie irgendwann so, wir Steirer sagen, ein Geschlader, weil gerade der Herr Blank kommt. Sie kriegen einen schlechten Kaffee, dann urgieren sie den und sagen, okay, könnten Sie mir den nur einmal machen und der sagt dann drauf, ganz bei uns ist er nicht besser oder was auch immer. 30 Jahre Arbeit an der Marke in der Sekunde tut. An dieser Stelle kleine Erzählung meiner Mutter, von meiner Mutter, die Sie mich kennen, ist aber für die Geschichte jetzt auch nicht wahnsinnig wichtig. Wir arbeiten vor, weiß nicht, 2 Jahren war das, in der Steiermark für eine Bäckereikette. Und ich komme zu meiner Mutter und sage, hey, jetzt arbeiten wir für die Bäckereikette. Und die sieht, wie er das Gesicht einschläft. Und normal ist sie so eine ziemlich friedliche Frau. Und ich sage, hörst, was ist? Sagt sie, ja, weißt du, die haben mich einmal betakelt. Jetzt weiß ich nicht, ob das interösterreichisch verständlich ist, betakelt. Also so ein bisschen eingelegt, nicht? Und dann sage ich, hörst, was war das? Sagt sie, ja, da hat mir am Lehmplatz, das ist so, bei uns gibt es so, gibt halt einen Lehmplatz, und dort hat sie eingekauft und da hat ja jemand falsch Retourgeld ausgegeben, oder? Also es wird sich gehandelt haben um 20 Cent oder was auch immer. Und dann sage ich, du, Mama, wann war das? Sagt sie, du, ich muss überlegen, ich glaube, ich war schon in Pension oder nicht, es muss Mitte der 90er gewesen sein. 15 Jahre lang hat dieser Bäcker alles versucht, Bio, das, die Leute gut behandelt, seine Mitarbeiter gut behandelt und. Aber das Elefantengehirn meiner Mutter hat 15 Jahre lang ist nicht hingegangen, weil sie einmal 20 Cent falsch ausgekriegt hat. Was ich zwar sagen will, ist, unser Unterbewusstsein speichert das alles ab, was sie jemals machen. Es gibt so eine hübsche Geschichte von unserem Lehrer Peter Heintl, also wahrscheinlich Anwesende ausgenommen, der klügste Mensch, den ich kenne, Philosophieprofessor in Klagenfurt, unser Mentor. Mit dem haben wir zusammen eine Studie machen dürfen für eine Fluglinie. Und diese Fluglinie hat uns eine Aufgabe gestellt und hat gesagt, wenn wir Flugangst in den Griff bekommen könnten in einem Flieger, dann würden wir mehr Tickets verkaufen. Das war die These. Und dann haben wir eine Motivforschung gemacht. Das heißt, wir stellen Fragen, die Menschen so verwirren, dass sie sich am Schluss nicht mehr auskennen, aber uns die Dinge erzählen, die wir wissen wollen. Und auf was wir draufgekommen sind, was in einem Flieger echt Angst macht, ist, wenn dieser Teppich im Gang ein bisschen aufspleißt, also wenn der nicht sauber ist, oder wenn das Tischl vor Ihnen nicht gut angeschraubt ist, oder wenn noch, was weiß ich, wenn meine Lieblingsszene im Flieger, Sie sitzen irgendwo hin, und dann sagt der Pilot, nach einer halben Stunde oder so, sagt dann, wenn ich das und hören, wie kommen wir, kennen Sie das, wenn die Mikroanlage nicht gut eingestellt ist. Unser Unterbewusstsein sagt in der Sekunde, wenn die mit der Turbine, also mit dem Propeller, so umgehen, wie mit der Mikroanlage, dann komme ich heute nicht heim. Und das mag Sie jetzt erheitern, aber ich bin da. Schau, das ist der Eisberg von einem Herrn namens Sigmund Freud. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, also persönlich wahrscheinlich nicht. Der hat vor 100 Jahren hat der Herr Freud manifestiert und hat gesagt, 6/7 unseres Lebens machen wir aus dem Unterbewusstsein. Da hat er nicht ganz Unrecht gehabt, weil wenn Sie sich das vorstellen, Sie müssten beim Zähneputzen immer mitdenken und sagen, auf wie, Abi oder so. Würde Ihr Rechner spätestens beim Frühstück abgestürzt sein, nicht? Kaum. Heutige Neurologen sagen, er war nicht falsch, er war nicht daneben, aber unser Unterbewusstsein steuert 99% unseres Lebens. Also im Eisbergbild, wo beim Freud nur ein Siebtel ausschaut, Bewusstsein, sagen die heute, unser Bewusstsein ist ein Schneeball auf diesem Eisberg. In Wahrheit ist alles determiniert. Also wenn du 3 oder 4 Jahre alt bist, sind die Sachen schon determiniert, in welche Richtung du gehst, sagen die. Und das dürfen wir nicht übersehen, wenn wir so wenn wir kommunizieren oder wenn wir mit Menschen reden oder so, das trifft immer schon auf einen ziemlich fertigen Menschen. Und unsere besten Argumente kommen nicht an, wenn, und so weiter. So. Jetzt ist es meistens so, dass Unternehmen so kommunizieren. In der katholischen Kirche ist es wahrscheinlich nur ein bisschen wilder mit den Pfeilen, aber wurscht einmal, das ist jetzt nur eine Metapher, so kommunizieren. Der eine sagt das, der andere sagt das, der nächste sagt das. Und am Schluss kennen sie die Leute nicht mehr aus, weil die haben eh schon eine Schwierigkeit mit ihrer Aufmerksamkeit. Und dann weiß nicht, was wollten wir die eigentlich sagen, dieses Unternehmen. Marke schafft sowas wie einen, also die wenden sich jetzt alle ab, aber Marke schafft sowas wie einen Filter oder wie so einen Magneten. Und wenn sie den Magneten gut machen, dann richten sich diese Pfeilchen aus. Ein paar gehen immer aus dem Gleis, wie man da an dem Chart sieht. Aber dann können die Menschen damit was anfangen. Ich habe jetzt extra für heute ein eigenes Chart angefertigt der katholischen Kirchen, weil auf eins muss ich hinweisen. Bei Billa, wir haben im Moment 1000 Filialen dort. Und wenn der Chef in Wiener Neudorf sagt, ich hätte gern das, ist es wahrscheinlich morgen am Abend in allen Filialen gleichgeschaltet. Das macht es ein bisschen einfacher, nicht? Oder? Bei Ihnen ist es so, wenn der Franziskus in Rom was sagt, ist nicht schlecht, aber hat er es gesagt? Ich meine, alle mal, nicht? Jetzt ist es so, wenn Sie irgendwas der Queres da drinnen haben, dann können Sie nichts dafür in Ihrer Pfarre oder im Orden oder wo auch immer. Oder wenn Sie zum Beispiel einen Leihbischof hätten, der, also in einem weit entfernten Bundesland zum Beispiel, der immer dagegen redet und meint, David Steindl rast nicht mag und so weiter und so fort, dann könnte es sein, dass bei einem Haufen Leute so ein Pfeil in eine ganz andere Richtung ist und die Leute sagen, das mag ich nicht, was die tun, das Unternehmen. Oder, was weiß ich, sie hätten, ich würde es da gar nicht weiter ausführen. Aber Ihr Problem ist wahrscheinlich auch, dass Sie, wofür eine Pfarre nichts kann, und ich sage jetzt einmal Pfarre, weil wir im Pastoral sind, stellvertretend für alle anderen Institutionen, für einen Haufen Dinge kennen Sie nichts. Aber ich würde gerne bei Ihnen das Bewusstsein schärfen, dass Sie es nicht einfach tabuisieren, ausschalten oder sonst irgendwas, weil die Leute nehmen es draußen trotzdem wahr. Ist die Nachricht nachvollziehbar? Also Sie kennen auch vorher, wo alles so wahnsinnig gut ist und so alles gut, wahnsinnig gut funktioniert, aber wenn da zu viele Pfeile in die falsche Richtung gehen, wenden Sie die Leute trotzdem ab, oder? Also ein Problem werden wir heute nicht lösen, aber vielleicht kann man noch den einen oder anderen Ansatz. Das ist der Papst, der mal in die richtige Richtung redet. Nein, aber Sie merken, mit wie wenig Aufwand, also er zieht jetzt keine roten Schucheln mehr an und er sagt Mahlzeit, so wie wir heute Mahlzeit gesagt haben, er benimmt sich einfach wie ein normaler Mensch und die Leute sagen, boah, der benimmt sich wie ein normaler Mensch, das ist großartig, oder? Sie lachen so, aber es ist relativ, ich meine es ganz ernst, es ist relativ einfach gewesen für ihn zu sagen, ich steige in keine große gepanzerte Limousine vor mit einem kleinen Auto und die Leute sagen, boah, vielleicht gehört er zu, wenn einer schon Franziskus heißt, oder? Kennen Sie diese Marke? Bitte? Wieso wissen Sie das? Was heißt, das sieht man. Was ist er? Ja, man sieht es, aber ja, kinderfreundlich und dann sagt jemand nur immer, bei 300 Leuten sagt immer einer, ja, ich habe das Sofa zu Hause. Aber es ist wurscht. Schauen Sie. Früher haben wir, wie ich noch jung war und mich noch nicht auskennt habe, haben wir so 100 Seiten geschrieben, um meine Marke zu beschreiben. Heute muss das auf einem Bierdeckel Platz haben, weil sonst versteht es keiner. Weder die Mitarbeiter, noch mir selber, noch sonst irgendwas. Und das da, was ich Ihnen jetzt sage, ist das Markenchart von IKEA. Der Satz da oben drüber, wer nicht Latein kann, wir kreieren ein besseres Leben für einen Haufen Leute. Und das klingt jetzt sehr banal aufs Erste. Und auch diese Werte drunter, kreativ, fröhlich und funktional, kann man sagen, ja, das kann man bald einmal hinschreiben. Aber die Kunst, was IKEA, warum die so erfolgreich geworden sind, dass sie dieses Chart in jeder Manifestation ihrer Marke durchziehen, und zwar hundertprozentig. Klar? Also wenn man es jetzt nur gewichten würde, müsste dieser Wert funktional ganz, ganz groß sein. Und das ist, wenn Sie mir erlauben, da kurz zurückzuschalten, funktional, fröhlich, kreativ, steckt da alles drinnen. Und Create a Better Everyday Life for the Many People steckt da auch drinnen. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen bei IKEA ist, manchmal, wir sind schon ein bisschen aus dem Alter alle draußen fast, nicht? Aber also, schon die dritte Garnitur Möbel. Aber die kennen Sie die Aufzieh-Zuzieh-Lade von IKEA? Das ist ein Automat, der irgendwo steht bei IKEA und der 6000 Mal am Tag die Stirl auf und zu holt. Und das zahlt alles ein auf dieses Chart. Kreativ, fröhlich, funktional, oder? Vor allem mit diesem großen Funktional. Ist es in dem Tempo nachvollziehbar für Sie? Und was immer die tun, es geht immer so. Und nie anders. Jetzt, Nivea zum Beispiel, große Marke, die haben einen Chart, da steht oben drüber Pflege aus Liebe oder die Liebe der Mutter und darunter steht sanft, pflegend, vernünftig. Und sie erwischen Nivea, unsere Jungen am Institut, schauen immer, ob es Nivea dabei erwischen, dass sie mal daneben sind, neben dieser Frequenz, wie wir es nennen. Deswegen ist das so eine Antenne. Und wir erwischen sie kaum. Wenn die, nicht nur jetzt, also wenn sie Produkte auswählen, bei Nivea finden sie keine flirrenden Fingernägel, was das so, was so modern ist, so Glitzer. Sie finden dort auch keine irgendwie grünen Haare oder sonst irgendwas, sondern es ist immer sanft, pflegend, vernünftig. Und selbst wenn die Models aussuchen, schauen die immer so aus, wie sie meine Mutter ihre Schwiegertochter vorgestellt hat. Sanft, pflegend, es ist eh fast so geworden, aber nicht ganz. Ja. Ist das nachvollziehbar? Sie protestieren, wenn ich schnell bin. Jetzt habe ich mich selber abgelenkt. Schau. So eine Marke hat im Wesen drei Ebenen. Die eine nennen wir die narrative Ebene. Das ist das, also was ist die große Erzählung dieser Marke? Und das ist eben der eine Satz da, der heißt, bei Red Bull heißt er wie? Bitte? Nein, das ist das Slogan. Das war jetzt ein Test, Sie sind noch nicht so weit, das wird schon. Der Slogan ist was anderes als eine Positionierung. Die Positionierung ist das, was wir im Hintergrund tun und das Slogan kann manchmal gleich sein, wie die Positionierung ist, aber nicht. Der Satz von Red Bull heißt, wir machen dich zum Helden. Alles, was die tun, hat so dieses heldische Moment, wo man sagt, boah, du musst, wenn der Autofahrer, der Formel-1-Fahrer nicht mit nasse Haar aussteigt, ist schon falsch, weil er muss um das viele Geld wenigstens herzeigt haben, dass er bereit ist, sein Leben zu opfern für mich, oder? Vor dem Fernseher. Wir machen dich zum Helden. Das ist jetzt, ja, wurscht, darf mich nicht verlieren. Und das zeigen die eben in allem her, was sie haben. Ich kann mich noch erinnern, diese herrlichen Maßbänder, die sie für die Kinder aufhängen, wo die, ich stehe ein bisschen weg, gell? Bitte um Nachsicht, Herr Doktor. Früher hätten wir nur über, in den 90er Jahren noch, hätten wir gesagt, es reicht Kommunikation, wir hängen ein paar nette Plakate auf und die Leute werden es uns schon glauben. Heute, wenn Marken nicht performen, also wenn sie die Geschichte nicht, wenn sie nicht Beweis führen für das, was sie behaupten, können sie sich schenken. Das nachvollziehbar? Ich frage immer, ob es nachvollziehbar ist, ich hoffe. Sie wissen, was gemeint ist. Also Beweise. Bei Billa heißt, ich habe ungefähr 75.000 Euro Penale unterschrieben. Also wenn Sie es weiter erzählen, kann mir das relativ teuer kosten. Die Positionierung von Billa, was da hinter dem Hausverstand steht, heißt die Demokratisierung von gesunden Lebensmitteln. Deswegen haben wir ja natürlich zur Speerspitze gemacht und so weiter und so fort. Und deswegen kriegen die Mitarbeiter einen Bonus, wenn sie die eigenen Sachen kaufen, weil die kriegen so wenig Zeit, dass sie nicht bei Billa einkaufen können. Also auch viel kultureller Change dahinter. Das ist nicht zum Lachen, das ist ganz ernst. Also wenn du, die müssen woanders hineinkaufen gehen und wir haben uns durchgesetzt und haben gesagt, Kinder, ihr müsst sinnen und so weiter. Wenn wir das nicht beweisen, dass wir gute Lebensmittel haben und dass wir das demokratisieren, sind wir erledigt. Nur über das Plakat geht es nicht mehr. Kennen Sie diese Marke? Das ist jetzt die zweite Marke, die ich... Wieso wissen Sie das? Sie wissen das? Ah, weil sie eine Ziege verschenkt haben, das ist gut. Sie ist jetzt teurer, wenn sie hat früher nur 25 Euro kostet, jetzt kostet sie 30, finde ich das gut. Schau, wir haben 2010 zu arbeiten begonnen für die Caritas und haben genau das gemacht. Die haben zu uns gesagt, Herrn Hirschmuggel, wir haben ein bisschen für Erbsensuppen und wie gehen wir damit um? Und wir haben versucht, der Caritas die Erbsensuppe zurückzuspielen. Und das ist jetzt ein Chart, das wir denen 2010 sozusagen vor den Latz geknallt haben oder wie auch immer. Wir sind in die Kultur der Caritas gegangen und haben versucht, die Glaubenssätze der Caritas zu verstehen und sind dann ausgegangen und haben versucht zu verstehen, was sagen die Leute über die Caritas. Und dann haben wir ihnen so ein paar Thesen zurückgezählt, da springe ich jetzt nur schnell drüber, weil das ist nicht unser Thema heute, aber einerseits die Permaleit-These, wir haben gesagt, ihr leidet jetzt 365 Tage im Jahr und das wollen die Leute nicht mehr. Die möchten zwischendurch einmal auch ein Gefühl haben, dass irgendwas mit dem Geld, das einzahlt haben, passiert ist. Also stellt eure Wirksamkeit dar, was die das Rote Kreuz hat leicht, nicht? Jedes Mal, wenn ein Blaulicht vorbeifährt, sage ich, boah, ich weiß nicht und das ist super, das ist Wirksamkeit. Oder Ärzte ohne Grenzen sehen Sie immer einen Arzt mit einer, oder Ärzte mit einer Spritze in der Hand. Die Karte, das ist immer arm. Zweitens, das gilt für die katholische Kirche wahrscheinlich nur mehr als für die Caritas, aber die haben, ich bin die letzte Generation, die nur so, ich bin salvatorianisch aufgewachsen, das gleich gesagt ist, also sehr sozialisiert worden von Salvatorianern, sehr liberal. Ich bin die letzte Generation, die das die Kaiser und so weiter wirklich nur breit genossen hat. Heute verlieren wir für junge Leute, weil sie einfach weder im Religionsunterricht noch daheim oder sonst irgendwas sozialisiert werden katholisch. Also müsste man viel, haben wir der Kai das vorgeschlagen, viel Energie darin einstecken, Nachwuchspflege zu machen. Das Rote Kreuz macht das sehr gut, die sind schon bei den 10-Jährigen in der Mittelschule. Und dann haben wir so die Urknallthese. Wissen Sie zufällig, wie viele Angestellte die Caritas in Österreich hat? Bitte? Ja, Sie sind Fachleute, ich merke schon. Aber wenn ich da draußen in Salzburg heute frage, sagen die Leute, die sind sicher 500 in Österreich. Im Wald sind es 14.000, aber das wissen Sie nur, weil Sie im Biotop sind. Die draußen wissen das nicht. Und wenn ich Menschen draußen frage und sage, Herrn, wie viel Prozent vom Volumen, das die Caritas hat, ist Spende und wie viel kommt woanders her, sagen die Leute, na 80% Spende. Wissen Sie zufällig, wie viel die Caritas Spendenvolumen hat von 100%, die Sie ausgeben? Bitte? 8 im Österreichschnitt. Und 92% sind etatistisch. Und das steckt in dieser Urknallthese. Wir haben Ihnen gesagt, wächst nicht so und so weiter. Ich muss jetzt weiter tun. Schau, das ist das, wie wir normalerweise mit so einer Markenpersönlichkeit vorgehen. Markenpersönlichkeit sage ich deswegen, weil wir Menschen ganz gut abholen können, wenn wir über Identität oder Marke reden, indem wir eine Frage stellen, die heißt, stellen Sie sich vor, die Caritas ist über Nacht Person geworden und jetzt klopft es an der Tür und wir sagen herein und diese Caritas, diese Person gewordene, kommt einer. Im Wesen sagen die Menschen uns dann, nicht in der Caritas, weil die in der Caritas sagen immer eine 28-jährige, hoch ausgebildete, junge, fesch anzogene Frau. Das ist das Bild, das die Caritas intern hat. Wenn ich es außen frage, sagen die Leute meistens Mutter Teresa als erstes. Zweitens eine weiße Stehkragerl, also metaphorisch. Und drittens so eine 50-jährige, unauffällige Frau mit einem grauen Rock und hinten grau zusammenpudernde Haare, die beim Buffet nichts zum Essen nimmt. Das ist die Beschreibung der Caritas, das ist jetzt alles sehr verkürzt. Aber das war die Kurzbeschreibung 2010 dieser Markenpersönlichkeit Caritas. Ohne ihre Hilfe sind wir hilflos, war damals sozusagen Frequenz und Positionierung in einem. Und das hat geheißen, bitte gib es mir Geld für die armen Leute, weil wir müssen helfen. Und wir haben das dann Sie sehen, Caritas will, dass ich spende als Kundschaft, die leisten, ich muss zuschauen. Und die sind hoch defizitorientiert, oder? Also was halt in Afrika gerade anbrennt oder mit den Flüchtlingen und so weiter. Und sie haben damals eine sehr abstrakte Kampagne gehabt, wer sich nur erinnert an das Bild da unten, oder? Und wir haben es dann umgedreht, dass wir gesagt haben, Herrschaften, was ist, wenn wir es umdrehen und sagen, nicht Sie als Spender helfen der Caritas, sondern wir helfen Ihnen. Wenn Sie Ihre gesellschaftspolitische Verantwortung übernehmen, dann helfen wir Ihnen beim Helfen und nicht umdrehen. Und das ist ein hoher kultureller Wandel, der in einer Organisation passieren muss und heißt auch, dass man Einrichtungen aufmachen muss und so weiter. Ich habe damals, kindisch wie wir sind, in 4 Diözesen angerufen, also in der Caritas der Diözese, und habe gesagt, ich bin der Hirschmuggel, mir geht's gut, gespendet habe ich schon, ich hätte gern mithelfen, 2010. Hat die erste Telefonistin gesagt, um Gottes Willen. Die zweite hat gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich hinverbinden soll. Also du hast gemerkt, das ist eine Wagenburg geworden, die können nicht mehr aufmachen. Und was wir zusammengebracht haben, ist, dass wir gesagt haben, dieses Caritas und du ist aus dem außer entstanden, dass wir gesagt haben, es kann die Caritas nicht allein machen, sondern es geht nur zusammen mit der Bevölkerung. Jetzt haben wir gerade Evaluierung quer durch Österreich gemacht, jetzt haben die Menschen in der Caritas gesagt, am Westbahnhof sind wir jetzt zum ersten Mal draufgekommen, was sie wirklich gemeint haben. Weil bisher war es so eine Philosophie, aber jetzt haben wir verstanden, was sie mit Caritas und du meinen. Es sind die Leute, die es machen und wir sind die Profis, die da dahinter stehen und das machen. Wird noch viel schlimmer kommen. Wir haben damals, das war ziemlich revolutionär, vorgeschlagen, macht es aus der Spende ein Produkt. Sagt es, es ist eine Ziege um 25 Euro. Und es hat bombig funktioniert, weil die Leute draußen Produkte gewohnt sind. Nur als Bemerkung. Ich bin viel zu lang, gell? Das wird entsetzlicher kriegen, oder? Naja, wurscht. Nein, Sie können ja dann, Sie gehen einfach einen Kaffee trinken, wenn es Ihnen fad wird. Das ist das Markencharter der Caritas, das gemeinsam wunderwirken, herausfordernd, tatkräftig, herzlich sind die Werte, wo wir messen, wenn wir irgendwas machen, ein Produkt, ein Ding, ein Dank, dann sagen wir, Achtung, steckt da viel Widerstand drinnen. Also es muss herausfordernd sein. Wenn das so ein bisschen nur so nett ist, dann ist nicht Caritas. Und es muss herzlich sein und es muss tatkräftig sein. Alter Spot vor 2010. Ist das gut zum Sehen? Ich kann es nicht mehr sehen. Ich brich das jetzt ab. Das ist neu.
Ey. Ey, ga. Ey. men keba suudu nyawndirdu debbo deedi
min jiɗi ko matériére ko min liggori ko min liggotooɓe on jaaraama on jaaraama
merci beaucoup.
Wat is nog voorzichtig in de tempo wat we maken? Das geht weg von dem, gebüte höfens die armen Leute, die werden gleich verhungern. Dieses Herabwürdigende, was da drinnen steckt, die müssen die Bleistifte halten, wo drauf steht, ein Euro, ein Leben oder so. Das, dieser Mangel an Augenhöhe, diese Respektlosigkeit gegenüber diesen Menschen. Ich bin ja das Ein-Personen-Komitee zur Abschaffung von Licht ins Dunkel. Also wenn Sie, weil es herabwürdigend ist. Wenn Sie teilnehmen wollen, ich kann dann draußen, wir können uns austauschen. Also, kurze Summary, 4 Sätze, wie Marke funktionieren. Erstens, Sie brauchen eine glasklare Frequenz. Wenn die nicht klar ist, dieses Why, warum sind Sie auf der Welt, warum machen Sie das, vergessen Sie es. Dort sind Sie in argen Schwierigkeiten, aber das zeige ich Ihnen nachher noch her, wie ich es machen würde. Diese Frequenz muss in allem erlebbar sein. Also nicht nur sagen oder vorher uns hertragen, sondern das musst du in jeder Phase spüren. Drittens, dieses von zu ist wahnsinnig wichtig. Mein Trainer hat zu mir gesagt, das Problem als Berater ist, dass du deinen Kunden klar machen musst, dass sie Teil des Problems sind, das sie dir schildern. Noch einmal. Meine Kunden kommen und sagen, wir haben ein Problem, können Sie das lösen? Sage ich sie, wenn Sie nicht mitmachen, kann ich gar nichts lösen. Sie müssen sie ändern. Ich kann Ihnen nur zeigen, in welche Richtung die Änderung gehen könnte. Aber ändern müssen Sie sie. Wenn Sie glauben, Sie können das alles gleich lassen, bleibt es gleich, weil Sie haben ja diese Marke oder diese Identität dorthin geführt, wo sie jetzt gerade ist. Und das, was ganz, ganz wichtig ist, wir wären in der Caritas nicht erfolgreich gewesen, wenn wir nicht Leadership gehabt hätten, wenn Landau, Küberl und die verschiedenen Direktoren nicht das gemacht hätten. Also wenn die nicht sich selber dort in die Schlacht geschmissen hätten und vorausgegangen wären, sondern wenn die gesagt hätten, nur macht das im Marketing, dann sind wir immer tot bei dem Kunden. Ist wurscht, ob der aus der normalen Welt ist oder aus dem Katholischen. Und was dort so war... Was war jetzt? Nein, das haben Sie jetzt falsch verstanden, lieber. Über das müssen wir reden, der Locher geht nicht. Und es braucht vor allem ein hohes Maß an Zeit für die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter müssen sich das, was da an Philosophie dahinter steckt bei der KI, dass sie arbeiten dürfen. Wenn das alles im Tagesgeschäft sein muss, geht es sich nicht aus. So, das war mein erster Block. Wie weit sind wir jetzt in der Zeit? Furchtbar, gell? Ja, das geht. Also das sind so 4 Voraussetzungen, die ich brauche, um so einen Brand zu entwickeln oder weiterzuentwickeln. Angesichts der Tatsache, dass die Leute nicht warten auf den Brand. Also niemand wartet auf meine Zeitungen, niemand wartet auf meine Traktoren, niemand wartet auf das, sondern das ist echte Arbeit. So, 4 Fragen, die sich Marken stellen. Das ist jetzt mein zweiter Block. Und die würde ich Ihnen jetzt gleich einmal vorstellen. Das eine ist, wir schauen uns bei Firmen immer an, reden die über sich selber die ganze Zeit? Oder reden Sie über die Kundschaft. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie das Potenzial, das Sie möglicherweise mit dem Christentum oder mit Katholizismus erreichen wollen, ob Sie das Kundschaft nennen wollen. Mir ist es auch wurscht, wie Sie es nennen. Aber die Frage, die da dahinter steckt, und das werde ich dann noch ein bisschen besser ausführen, wollen Sie Leute ansprechen oder passt es Ihnen eh so, wie es ist? Ein bisschen die Diskussion am Vormittag war so, dass auch von den Fragen, die gestellt wurden, so 9 von 10 waren so ein bisschen, reden wir über uns, nicht? Ein bisschen Dogma und ein bisschen dort und da. Ich habe wenig Fragen, aber wurscht, das können wir uns ja noch anschauen. Nein, aber ernsthaft, ich komme in viele Firmen, die reden, ich habe einmal einen Politiker beraten. Ich war jung und brauchte das Geld. Die Partei löst sich gerade auf, sie finden nicht einmal mehr einen Spitzenkandidaten, aber ist schon lange her. Wirtschaftspolitiker, und er hat, ich schwöre, der hat von 100% Energie, war in der Steiermark das Landesrat, und von 100% Energie, die zur Verfügung hatte, hat er 90% zur Abwehr der Energie der eigenen braucht, der Besenenergie, 8% für die anderen und 2% hat er sich ein bisschen kümmern können um das, was draußen im wirklichen Leben los war. Der hat nur fürs Biotop gelebt. Ich war 10 Jahre in der kleinen Zeitung, in der Steiermark, das ist so ein katholischer Verlag. War eine gute Zeitung, hervorragende Zeitung. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie lange es noch Zeitungen geben wird, das ist aber wurscht, das ist nicht unsere Diskussion. Ich habe 10 Jahre lang nur gegen die Kronenzeitung geschrieben. Die sind gerade in die Steiermark gekommen gewesen und wir haben 10 Jahre alles getan, um der Kronenzeitung zu zeigen, wie gut wir sind. Wir haben nie über unsere Leser nachgedacht, aber es kann passieren, oder? Zweitens, Wenn man sich entscheidet dafür, dass man sagt, wir reden über die Kundschaft und nicht nur über uns, dann ist die zweite Frage, wie heißt die große Erzählung, haben wir früher gesagt, jetzt sagen wir, mit welcher Leidenschaft differenzieren wir uns, aber sie haben nur einen Satzplatz, das macht es ein bisschen schwierig. Also so, im Katholischen ist es ja so, dass ich, wenn ich wen frage und sage, was macht es eigentlich aus, dann sagen die Leute mir, ja wissen Sie, wir leben das Evangelium. Da sage ich, ja verstehe, aber was ist das Evangelium? Sagen sie, ja die Frohbotschaft Jesu. Und sage ich, was ist die Frohbotschaft Jesu? Sagen sie, das Evangelium. Das ist so ein Endlosschleifen. Aber ich höre nie, was das wirklich ausmacht. Aber dazu komme ich noch. Drittens, ganz wichtige Frage, für wen tun wir das eigentlich? Weil mittlerweile ist ein kleiner Unterschied zwischen meiner Mutter, meiner Tochter und meiner Frau. Das war vor 50 oder 80 Jahren, war das noch mehr nebeneinander. Weil wenn du warst, Landwirtschaft in Stivol in der Steiermark, dann war das alles so ein bisschen mit Traktor und die Reiker und so weiter. Heute ist nicht mehr so. Heterogenität im Übrigen. Und die vierte Frage ist, wie weit sind wir denn mit unserem Aggiornamento? Das ist ein Ausdruck, den wir Markenentwickler uns geborgt haben vom Zweiten Vatikanischen Konzil, das Sie vielleicht kennen. Und heißt die Erneuerung der gewachsenen Substanz. Wer von Ihnen, ich weiß nicht, wer von Ihnen Fernsehwerbung schaut, neulich hat es einen Spot gegeben von Opel, wo ein Schlüssel gefunden wird zwischen Business Class und Economy. Und weil Opel dieses Aggiornamento verschlafen hat und Sie selber das gespürt haben, Sie sind 20 Jahre hinten nach, geht diese Stewardess automatisch in den, also Buche Eiche, in die billige Abteilung. Und dann kommt der Herr Klopp, der Fußballtrainer aus der reichen Abteilung, aus der Business und sagt, das ist mein Auto. Klar? Opel erkennt selber, dass sie das Aggiornamento verschlafen haben und dass sie Aufholbedarf haben. So, jetzt schnell zu diesen vier Fragen, bevor ich so quatsch. Über wen reden wir eigentlich? In Firmen, wo wir hinkommen, schauen wir im Wesen, sind die produktionsorientiert oder kundenorientiert? Der Unterschied ist relativ einfach erklärt. Das ist ein Firmenprospekt, habe ich da reinkopiert. Wenn so ein Industrieller gern seine Halle herzagt, ist das für die Kunden völlig wurscht. Aber er ist so stolz drauf, dass er aus der Werkstatt vom Opa so eine große Halle gebaut hat. Das ist so ein wahnsinnig schöner Beleg für Produktionsorientierung. Und das finden Sie, 9 von 10 Plakaten, die da draußen hängen, reden immer nur über sich selber, oder? Kundenorientierung ist das da. Das ist Apple, die haben zu ihren Produkten keine Gebrauchsanweisung mehr, weil ihnen wahnsinnig wichtig ist, Dinge zu machen, die man einschaltet und sie funktionieren. Mein Zahnbürsten ist komplizierter als mein Computer, oder? Ernsthaft. Und dazwischen, da so links bei der Produktionsorientierung, ist das berühmte Dagmar-Koller-Syndrom. Die Dagmar-Koller, wenn sie in so eine Sendung geht, sagt sie immer, reden wir über Sie. Wie finden Sie mich? Sie lachen halt so viel, das sind ganz ernste Themen, weil man entdeckt so viele Firmen, die vorgeben, über mich zu reden als Kundschaft, aber in Wahrheit nach der ersten Frage reden sofort über sich und was wir verkaufen wollen. Und das geht sich heute nicht mehr aus, weil die Leute irrsinnig gutes Gespür haben, nicht nur für das, wo sie angelogen werden oder wo jemand unehrlich zu ihnen ist, sondern wo jemand wirklich authentisch ist oder ernsthaft über das nachdenkt, was ich für einen Vorteil davon habe und nicht die Firma. Und jetzt, wenn ich bei Ihnen traue ich mich das jetzt nicht zu sagen, aber also Produktionsorientierung, aber ich habe diese Fragen jetzt übersetzt, was vielleicht für Sie interessant ist, reden wir über uns oder über unser katholisches Biotop, über das, was wir sagen wollen, welche Nachricht wollen wir unbedingt anbringen, über das, wie wir uns die Welt vorstellen möchten und wenn Sie über Jugend reden, ist die Gefahr, dass Sie über Firmengruppen reden. Klar, in der Caritas zum Beispiel, wenn die Caritas, nicht weiter sagen, wenn die Caritas über Jugendleute redet, reden Sie immer über Firmengruppen. Aber das ist bei meinem Buben, der war gerade 15, der Jüngste, das ist nur ein winziger Ausschnitt von seinem Leben. Er hat nicht das Gefühl, dass er eine Firmengruppe ist. Kundenorientiert wäre, reden wir über die wir erreichen wollen, über das, was die brauchen, darüber, was den Menschen hilfreich sein könnte und reden wir einfach über junge Leute, die Kinder sein am Fußballplatz oder ganz woanders ist in der Firmengruppe. Ist das? Ja. Das da herüben, wenn wir jetzt vor der Entscheidung auch in diesem Raum, wenn Sie sagen, Kinders, uns passt es eh, wenn wir über uns reden und wir sind eh noch nur und am Sonntag ist ein bisschen weniger in der Kirche, aber es ist halt mehr Platz. Dann können Sie auf der linken Seite bleiben, große Komfortzone, da haben wir uns eingerichtet, das passt, ich kenne ein paar Orten, die sich eingerichtet haben auf der linken Seite und sagen, passt uns so. Wir sind eh am nobelsten Hügel in der Stadt und schauen Ovi und warten, bis die Zeit vergeht. Auf der rechten Seite, das heißt Zukunft. Und ich kann aber nur über die rechte Seite reden, weil das ist mein Beruf. Also wer in der Komfortzone bleiben möchte, da kann ich nicht helfen. Wenn also diese Entscheidung in einem Unternehmen gefallen ist, zu sagen, Ja, wir schauen auf das Potenzial, das wir erreichen können, weil die bestehenden Kunden habe ich eh. Über die brauche ich nicht groß nachdenken. Denen taugt das eh, was ich habe. Aber wie kann ich. Ich schätze, dass das Potenzial der katholischen Kirche in Österreich ungefähr bei 57% ist. Meine ich ernst. Ich habe jetzt für eine andere politische Partei gearbeitet. Da schätze ich das Potenzial auf 25%. In Salzburg gibt es eine ganz gute, von denen, da schätze ich es auf 35%. Aber. Katholische Kirchen bei 6% könnten sie erreichen, wenn sie relativ genau sagen hätten, mit welcher Leidenschaft sie sich differenzieren wollen. Und jetzt muss ich Ihnen das mit der Leidenschaft nochmal erklären. Ich habe einmal mit dem Herrn Schelling, wie er noch nicht Finanzminister war und noch Unternehmermengen hat, habe ich einmal geredet über, warum ist der ÖMTC der ÖMTC geworden und warum ist der Abe geblieben. Und da hat er relativ lässig zu mir gesagt, weil die einfach eine Leidenschaft entwickelt haben, die Lobby der Autofahrer zu sein. Jetzt ist gerade der Benzinpreis gefallen, dann hat der ÖMTC gesagt, aber zu wenig. oder das Beste, was die haben, ist der Hubschrauber. Der Hubschrauber heißt das unbewusste Signal, dieser Flying irgendwas da, ich weiß nicht, wie die heißen, die gelben Engel. Bitte, Christophorus. Der heißt in Wahrheit als Signal an die Autofahrer, so schnell und so raschig kannst du gar nicht fahren, dass wir die nicht rausholen. Also die sind echt eine Plattform geworden zur Verteidigung der Autofahrer, oder? Das ist die Leidenschaft, weil die Bannernhöfe und die Werkstätten und so sind auch nicht anders als beim ABE. Bei der Caritas ist es ähnlich. Wir haben 14.000 Leute und unsere Einrichtungen, mit Verlaub, sagen Sie es nicht so weiter, also ein Caritas-Heim unterscheidet sich heutzutage von einem von der Volkshilfe oder von einem anderen auch nicht mehr wahnsinnig. Manchmal, wenn ich ganz frech bin, sage ich außer dem Kreuz über der Rezeption. Aber was die Caritas ausmacht, ist nicht die Einrichtung, sondern ihre Anwaltschaft gegen Ausgrenzung. Mit der Landau in Wien sagt, Herrschaften, das geht sich nicht aus, was wir da treiben. Das erzeugt diese Aura rund um diese Marke, oder? Nachvollziehbar. Und jetzt könnte man sagen, Beispiel Pfarre, was ist das, was Sie für eine Aura dort erzeugen? Und da möchte ich Ihnen jetzt einen Vorschlag machen, also dass wir die Rufzeichen wegkriegen da. Fragezeichen. Jetzt baut man da oben diesen einen Satz, oder? Der Sie ausmacht, diese Frequenz, auf der Sie senden, und da baut man unten ein paar Werte, oder? Hätten Sie schnell einen Vorschlag für mich für den Einsatz, dann könnte man es abkürzen. Ich hätte nämlich einen, bitte. Wie heißt der Satz? Schwester Brigitte, Sie dürfen nicht, Sie kennen ihn schon. Bitte wie? Wovon? Ich fühle mich nicht unfrei, ehrlich gesagt. Aber es war. Na, nice try. Noch ein Vorschlag. Bitte? Ja, eh. Ja. Ich will Sie jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Ich habe ja gar nicht. Das ist wie beim Fernsehkoch. Ich habe schon was vorbereitet. Das brutzelt schon. Das sollte eine ernste Pastoralkonferenz sein. Und Sie machen aus dem. Das finde ich. Nein, pass auf. Ich sitze. Die Geschichte ist so entstanden. Ich glaube, dass ich der Entdecker der katholischen Frequenz bin. Ich sitze bei einem katholischen Bischof zum Nachtmahl, sehr nobles Ambiente, und dieser Bischof schüttert mir sein Leid und sagt, wann immer ich was Neues probiere, rufen mir am nächsten Tag ein paar Konservative an und schimpfen mich, weil da sind Frauen vorkommen und das und hin und her. Und dann, und so, die sind richtig bäs und diese Pfarrgemeinderäte und so weiter. Und dann sage ich, Herr Bischof, das tät mir jetzt nicht wahnsinnig plagen, was Sie da für ein Problem haben, weil wenn mich so einer anruft, die sagen, ich bin Bischof und ich habe nur eine einzige Aufgabe auf der Welt, nämlich, ich habe dafür zu sorgen, wie mehr Liebe in die Welt kommt. Und wenn der jetzt gerade schreibt mit mir am Telefon und sagt, bah, 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 sage ich sie, wir probieren jetzt gleich das, für was ich auf der Welt bin, wie kommt mehr Liebe in die Welt, und wenn wir es heute nicht zusammenbringen, morgen um 8 Uhr in der Früh noch ein Versuch. Nein, das meine ich bitte Sie jetzt die nächsten 3 Minuten nicht zu lachen, jetzt ist Lachverbot. Weil nämlich dieser Satz, wie kommt mehr Liebe in die Welt, den meine ich ziemlich ernst, das ist eine ziemliche traumhafte Frequenz. Und ich habe mir dann darunter einfach, jetzt einmal der Einfachheit halber, die Werte der Caritas ausgepackt. Aber wie kommt mehr Liebe auf die Welt, ist die eigentliche Aufgabe, für das die katholische Kirche auf die Welt gekommen ist. Und ich bin jetzt nicht sehr bibelfest, aber wenn ich die Bibel richtig verstanden hätte und sie auf einen Satz reduzieren muss, dann ist das der Satz. Und dann ist mit so, Jesus hat mich befreit und so, das sind alles nette theologische Erklärungen. Aber wenn ich darüber nachdenke, was ich meine 3 Kinder sagen soll, dann tät ich ihnen den Satz sagen. Ich bin, das haben wir vorhin da besprochen, Ich bin der Meinung, dass dieser Satz das Theologiestudium ersetzt. Einmal zumindest für die nächsten 10 Jahre. Und das meine ich ganz, ganz ernst. Weil das Theologiestudium natürlich wahnsinnig viel rundherum baut, um ja diesen Satz zu verstecken. Also ich kann jetzt sagen, es ist ein Blödsinn von mir. Aber ich bin der Meinung, das ist der eine Satz. Und ich habe schon, ich ziehe jetzt so eine kleine... Ja, das ist die Aufgabe, die wir haben. Die mehr Rufzeichen auch machen. Aber was mir so wichtig geworden ist dran ist, dass es, wenn Sie jetzt darüber nachdenken und sagen, was mache ich in der Pfarre für eine Veranstaltung, wenn das nicht den Geist atmet, dann machen wir es nicht. Oder wir haben eine Diskussion über irgendwas, wenn das nicht diesen Geist atmet, dann machen wir es nicht. Also so wie, deswegen habe ich IKEA vorher gesagt, dieser Satz müsste aus allem, was Sie tun, in einer Dichte rauskommen, dass alles aus ist. Ich habe die letzten, weiß nicht, 5 oder 10 Gottesdienste, die ich erlebt habe, waren alle nicht so, komischerweise. Ich habe einen erlebt mit Ordensoberinnen und Ordensleuten, ich will gar nicht sagen, wo das war, weil ist ja wurscht wo. Und wir kennen dort in der Früh, sind wir eh nur 12 Leute bei der Messe und der Pfarrer kommt raus und sagt, wir singen 27 und 39. Und da denke ich mir, heißt, wie kommt mir eine Liebe in die Welt? Kann der guten Morgen sagen zu uns und kann der mich... Nein, wisst ihr, warum sind... Ich wollte das nicht zu einem Kabarett heute machen, aber ich war neulich bei einer Hochzeit in Boyle's Own Country, also in einem Bundesland, das ich nicht jetzt näher erläutere, und sehr schönes Ambiente, und dort hat sich nach dem Gottesdienst und beim Abendessen der Bräutigam, ein 30-jähriger Bub oder ein 28-jähriges Mädel, der 30-jährige hat sich entschuldigt für das, der hat gesagt, und ich entschuldige mich für das Katholische von vorher. Weil die Messe so war, dass ich dort drinnen gesessen bin und ich habe große Affinität zum Katholischen. Das war so, dass ich rausgehen wollte und sage, haben Sie nicht verstanden, was da passiert in dem Raum, Herr Pfarrer? Es ist dieser Satz, und wenn ich... Bitte? Es gibt es leider sehr, sehr oft. Und wenn ich mit meinen Jungen probeweise, wo ich gehe, meine Kinder sind 15, 19 und 21, und wenn ich sie zwinge, die Kirchen zu gehen, haben sie meistens so ein Erlebnis. Und sagen, Herr Papa, was machen wir da? Weil am Fußballplatz bei uns ist viel netter. Jetzt habe ich... Firmen würden an dieser Stelle in der Sekunde, wenn eine Firma sagen würde, das ist der Satz, der uns bewegt und den müssen wir jetzt überall einführen, der muss aus allem herausatmen, was wir tun, dann würden Firmen einmal darüber nachdenken, was machen wir gut in diesem Sinn und was machen wir schlecht. Ich habe jetzt ein paar Dinge zusammengeschrieben, das ist nicht sehr wissenschaftlich. Was man an ihnen schätzt, ist, Heimat und Haltegriff für viele Menschen zu sein, oder? Kann ich mich anhalten, kriege ich selber Identität, kriege ich Wertschätzung. Zweitens, es ist eine Orientierung im Jahreskreis. Deswegen feiern ja die Leute auch noch Weihnachten, auch wenn sie vergessen haben, was wirklich für einen Sinn macht und so weiter. Konkrete Hilfe und Tröstung in vielerlei Hinsicht, Seelsorge, Begräbnis, blablabla. Und es hat natürlich die Identität dieses Landes entscheidend geprägt, nicht nur durch Architektur, sondern Haltung und Beiträge und so weiter. Es war für lange, lange Zeit Bildungsträger. Aber je mehr Ordensschulen keine ausländischen Kinder haben, desto schwächer wird der Aspekt, gell? Weil die meisten Schulen in Österreich sind, bitte? Ja, aber auch viele nicht. Und das macht es ein bisschen schwierig. Also ich lade Sie ein zu den Ursulinen in Graz, wenn die SUVs vorfahren oder so. Ich kenne ein paar, wo es... Ich sage nur, lange Zeit dieser Bildungsträger, wenn ich den Satz anwenden würde, wie kommt mehr Liebe in diese Schulen, da hat es ein bisschen anders ausschauen. Aber ja, es gibt dann immer welche, wo es eh schon so ist. So, was könnten wir besser machen? 2000 Jahre Tradition, haben wir zwar viel Feuerwehr gegeben, aber wahnsinnig viel Asche angehäuft, oder? Die Kerl hat ein bisschen ausgeräumt, habt ihr am Vormittag schon besprochen. Daraus resultierende überalterte Rituale, Symbole und Sprache. Ich bin kein Theologe, aber bei dem Satz im Gottesdienst, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, denke ich mir immer, wieso muss ich so mit ihm reden? Da denke ich mir, eigentlich bin ich würdig. Meine Kinder so und so, weil die haben noch nichts ausgefressen. Ich war ab und zu ein bisschen frech, aber... Sie haben ein ziemlich unnachgiebiges Regelwerk, Dogmen, das, dort und so weiter. Sie haben, das ist ja am Vormittag angeklungen, wann der Satz heißt, wie kommt mehr Liebe in die Welt, müssen Sie morgen mit der ganzen Ausgrenzerei aufhören. Einer meiner Lieblingspater, ich habe mehrere, aber einer davon ist neulich, hat mir fast unter Tränen geschüttert, wie er hinfahren hat müssen in der Pfarrer, weil der Pfarrer dort einen jungen Selbstmörder nicht innerhalb der Friedhofsmauern begraben wollte. Und. Und das sind alles im Sinne von dem, am Anfang, wenn man sagt, mag man diese Institution noch, sind das alles schwere Verletzungen. Weil wenn ich sowas höre, überträgt sich das aufs Ganze. Da sage ich dann nicht, naja, in der Pfarre ist ich anders oder in der Schule ist ich anders, sondern diese Dummheiten und Gemeinheiten und Herabwürdigungen, die da passieren, zahlen natürlich aufs Ganze ein, oder? Und das macht es so gefährlich. Ausgehend, wohin man blickt, zum Beispiel durch den Umgang mit der größten Minderheit in unserer Gesellschaft, nämlich mit Frauen, oder? 52% immerhin, ist gar nicht so eine kleine Minderheit, nicht? Ist das, also das kennt man, wenn man wollte, kennt man auf das einmal ganz bewusst hinschauen und sagen, Jesus, das geht sich nicht aus, wenn wir den Satz ernst meinen vorhin, oder? Und da müssen wir an dem arbeiten. Und da müssen wir dran arbeiten und uns nicht auf irgendwen anderen verlassen. Jetzt habe ich noch was. Ich habe mit ein paar Leuten geredet, so eine Art Hobbystudie, wo ich sage, wie würden Sie diese Markenpersönlichkeit der Kirche im Moment beschreiben? Das ist so in der Nähe von dem, was die Leute mir gesagt haben, oder? Also dieses, wir haben sie beim Herrn, unglaublich viel Gottesliebe und Gottesverehrung und es geht immer um Gott. Das Pfarrbiotop inklusive Erdbach, die können einen Haufen fahren, auch in meiner Umgebung, wo man überhaupt nicht reinkommt, weil der Pfarrgemeinderat auf allem sitzt und alles dicht macht und sagt, nein, die neue Idee, das braucht man, das haben wir schon seit 30 Jahren so gemacht und so. Und kommen sie, Kumbaya, mein Leute, überhaupt meine Lieblingsvariante, also die katholische Kirche ist nicht weitergekommen als bis Kumbaya, mein Leute, nicht? Das haben wir in den 80er Jahren schon gesungen, das war damals schon nicht wahnsinnig innovativ, aber viel besser ist nicht wohl. Heißt, Adjournamento nicht gelungen. Und drittens, dieses, habe ich ja schon gesagt, ich bin nicht würdig. Und was da draußen entstanden ist, ist ein Bild von diesem Establishment. Sehen Sie das, was da passiert unten? Ich hätte, wenn mich wer fragt, mich fragt ja keiner, aber wenn mich einer fragt, wie man diese Marke entwickeln könnte, dann würde ich sagen, auf der rechten Seite müsste viel mehr stehen, wie kommt mehr Liebe in die Welt als Frequenz. Dann könnte man sagen, wir sind eine Gemeinschaft ohne Ausgrenzung. Es ist spürbar in jeder Manifestation. Und da war jetzt die Freiheit drin, dass ich sage, es war wirklich frei. Und wir dürften ein bisschen weniger Regelwerk haben und ein bisschen weniger Gehorsam. Und wir dürften zurückreden und der Herr Schül... Nein, wurscht. Und das wäre so ein Bild, das hätte ich gern. Ich habe neulich eine Diskussion gehabt über Pastoral mit zwei unterschiedlichen Leuten. Ich habe was ausprobiert. Ich habe gesagt, einer der wichtigsten Sätze für mich aus der Bibel ist, soweit kenne ich mich aus, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Und ich denke mir, das muss ich jetzt erzählen, das kann ich Ihnen nicht schenken. Ich bin Arsenal-Fan, das ist ein Londoner Fußballclub. Bitte? 5 Minuten noch, Jesus. Und ich war mit meinem Freund in London, da waren 9000 Leute im Stadion und da haben wir gespielt gegen Aston Villa. Wir haben dann 4-0 gewonnen, FA Cup-Finale und wir sind in vollem Arsenal-Ornat, also in Rot, unter die Violetten gesessen, weil das waren die anderen. Wir haben aus Österreich keine anderen Karten gekriegt. Und beim Aussehen war es so, dass wir uns gedacht haben, jetzt haben wir 4-0 gewonnen, gar mögen uns die nicht so, weil das ist vielleicht haglich auf dem Fußballplatz. Weißt du, was passiert ist? Die Leute sind auf uns zugekommen und haben gesagt, gratuliere euch, das war einfach großartig, das war Weltklasse, was ihr gespielt habt. Und dort hatte ich den Eindruck, ein hohes Maß an Spiritualität erlebt zu haben und ein hohes Maß an, wie kommt mir Liebe in die Welt. Jetzt haben ein paar Wochen später, wie dann in Deutschland dieses Match, wie in Frankreich dieses Match, da dem Terrorismus fast zum, haben eine Woche später war dann England, Frankreich und da haben 9000 Engländer die Marseillaise gesungen. Güte ist in ihrer Meinung nach als Dingsbus. Ich treffe aber so viele Leute in der katholischen Kirche, die sagen, nein, das gilt nicht. Es muss in einer Kirche stattfinden und es muss ein Monstranz in der Nähe sein oder ein Priester, weil das kann dort, so, ich darf mich nicht so aufregen. Für wen tun wir das eigentlich? Ich müsste, wenn ich jetzt nur 4 Minuten habe, hätte ich das jetzt einfach weggeschmissen. Das dritte Kapitel. Aber ich mache, Herr Krieger, wir sind in Schwierigkeiten. Ich tue ein bisschen schneller. Schau, wer von Ihnen war mit Sinusmilieus vertraut? 10 Minuten. Fast alle. Dann, das ist ein aus Deutschland kommendes, mittlerweile in österreichischem Besitz eines Zielgruppenmodell. Das hat auf der unteren Achse sowas wie eine Werthaltung von traditionell bis progressiv und bergauf einfach so eine soziale Schichtung, also Unterschicht, Mittelschicht und Oberschicht. Und wenn man, der Herr Krieger könnte das, kriegt es von mir und wir verschicken es dann, wenn Sie es wollen, weil das sieht man so schlecht wahrscheinlich. Schau, und das zeigt so 10 Milieus her. Ich zeige Ihnen jetzt zum Beispiel diese bürgerliche Mitte, 15% der österreichischen Bevölkerung, wer meine Mutter kennt, das ist sie. Wandern in Altersee, kochen mit den Enkelkindern, ein bisschen garteln, der Opa am Sonntag immer Auto waschen und so, das passt gut zusammen, oder? Lesen natürlich die kleine Zeitung und sonst nichts. Wobei, eins ist falsch, mein Vater hat nie Hand gewerkt. Also das ist jetzt... Aber das ist die bürgerliche Mitte. Das sind die Postmateriellen. Da ist ganz anders, oder? Hochkultur, Musikinstrument für die Kinder vorgeschrieben, am Naschmarkt einkaufen oder wie heißt das in Salzburg? Also so am Biomarkt und so fort. Urlaub dann eher Marokko und nicht Alterssee und so Multikulti und so weiter. Immerhin 9% der Bevölkerung, außer in Tirol, meine Tiroler Kunden sagen immer, bei uns gibt es keine Postmaterialien, das müsste man überprüfen. Und Performer sind so, mehr so, meine Schwägerin, die ist Pharma-Referentin, das Handtaschel von der Firma und ein großes Auto von der Firma und so weiter und so fort. Und das ist dann schon Städtereise, 3 Tage schnell Chilling nach Paris oder so. Das sind 3 so unterschiedliche Typen, die können sie nicht mehr mit einer Kommunikation erledigen. Ich sage Ihnen schnell ein Beispiel. Wenn wir Alternativenergie verkaufen wollten, dann müssten Sie meiner Mutter sagen, wann darf denn unser Berater kommen? Weil meine Mutter fürchtet sich so, dass die einen Dreck machen und dass das dann nicht funktioniert. Die braucht ein hohes Maß an Beratung. Den Postmeierteilen müssten Sie sagen, Kinder, ihr müsst euch diese Solargeschichten aufs Dach schrauben, weil sonst werden uns nämlich unsere Enkelkinder das erzählen, was wir unseren Großeltern nicht gesagt haben über den Adolf. War das jetzt noch für Sie? Sie werden uns sagen, warum? Ihr wusst jetzt, dass die Welt erwärmt wird, dass alles untergehen wird, dass die Viecher hin werden, dass wir hin werden, aber ich habe nichts dagegen getan, weil ich habe es gemütlich gehabt in der Komfortzone. Also bei den Postmodellen kommen Sie mit dieser Nachricht an, dem ist, ob das sauber gemacht wird oder nicht, mehr wurscht. Den Performer müssten Sie sagen, wissen Sie was, der Technologiestandort Österreich kann nur erhalten werden, wenn wir selber die Technologie anwenden, weil dem ist das mit den Enkelkindern wurscht und so andere auch. Die Digital Natives, eh nur 6%, denen müsste man sagen, das kann man mit dem iPhone steuern und nur ein bisschen mehr rausholen, das ist super. Und den Adaptiv-Pragmatischen muss man sagen, jetzt gibt es 30% Förderung vom Herrn Landeshauptmann. Ernsthaft, die sind so. Es ist ja auch wurscht jetzt. Ich sage nur, bitte vergessen Sie das, dass Sie als Pfarre oder als pastorale Einrichtung oder als katholische Kirchen sagen, das warten nicht alle die gleichen. Meine Mutter geht noch, das kann ich jetzt da schön herzeigen, da gibt es so ein Establishment-Divide. Am einfachsten zu erkennen, die Links, da herum sozusagen, da leben 2 Sorten von Menschen. Die, denen das Establishment nicht auffällt, wie meiner Mutter, die glaubt, das gehört zu. Während die zum Polizisten, wenn ich halt heimfahre und schnell bin, sage ich, hörst du uns weiter, ich möchte heim zu meiner Familie. Mein Vater steht, habt Acht nehmen. Meine Mutter ist die, die, das werden Sie vielleicht kennen, mit einem Sackerl von Billern nicht zu Spar geht, weil sie sich so schämt, dass sie im falschen Geschäft ist. Das, oder in der Boutique, weißt du, die Boutique von der. Das machen sie mit meiner Tochter nicht mehr, weil der ist völlig wurscht. Weil die lebt auf der rechten Seite. Und auf der linken Seite leben auch die, die vom Establishment leben. Die Wirtschaftskammer, die Arbeiterkammer, die ganzen Energieversorger und so weiter und so fort. Und das führt jetzt zu einer. Also die da links, die haben so eine Reihenfolge im Kopf, mehr die Männer als die Frauen. Geld, Status und Macht. Das ist das, wie die auf der linken Seite ticken. Die auf der rechten Seite, was wir Neuland nennen, die sagen, warum soll ich das machen? Wer ein Spital hat von Ihnen oder so, weiß, wie es in ein Spital zugeht, das sind die jungen Ärzte. Links sind die Primari, Geldstatus Macht, und die Jungen sagen, erstens, ich möchte gern wissen, was lerne ich dort, was kann ich, was bringe ich zusammen. Zweitens, kann ich mich dort selbst verwirklichen? Und drittens, wie ist denn mein Arbeitsumfeld, weil ich möchte nicht 70 Stunden in der Woche hakeln, sondern nur die 38. Und das wird die Welt so verändern, wie Sie sich gar nicht vorstellen können, was das heißt. Links ist Verpflichtung, ich sollte. Und dort muss man sich immer eine Erlaubnis abholen, oder? Haben Sie jetzt gerade ans Katholische gedacht? Als Frau zum Beispiel? Ein bisschen, gell? Rechts ist, selbstbestimmt, ich will. Die Suche nach Möglichkeiten, was könnte ich machen? Und es ist individuell bestimmt. Und sind Sie versichert, dass diese schwarze Linie sich jeden Tag ein Stück nach links verschiebt? Und das ist unaufhaltbar. Und das können Sie mögen oder nicht. Es werden die ÖVP und die SPÖ werden links mit dem Strich von der Seite runterfallen und weg sein. Medien, Profil und werden links runterfallen und weg sein. Da gibt es einen schönen Spruch von einer Guardian-Journalistin, die gesagt hat, wir werfen nach wie vor Texte über den Lesern ab. Vergessen Sie es. Wir werden das nicht mehr lesen. Bitte? Was wird kommen, das ist schon da. Wissen Sie was? Eine völlige Heterogenität der Welt. Meine Buben gehen in ein englisches Gymnasium und sind wie Arsenal-Fans. Wissen Sie was wir lesen? In Guardian. Und keiner österreichischen Zeitung wird irgendwas einfallen, wie sie uns zurückkriegen vom Guardian. Ich kann mir heute, das ist die Möglichkeit von der rechten Seite. Ich habe im Netz, mir stehen alle Möglichkeiten offen. Und ich werde es nicht einmal zahlen brauchen, weil irgendeiner wird mir schon gratis liefern. Außerdem, die Kommentare von Christian Rainer sind jetzt nicht so wahnsinnig, dass wir es nicht vorher schon gedacht hätten, oder? Nein, weißt du was, diese alte Haltung, wissen Sie, ich sage Ihnen jetzt gleich, wie ich die Welt sehe, das geht sich nicht mehr aus. Also heißt, gut über Zielgruppen nachdenken. Mich würde eh interessieren, die Hand umgehabt haben, die Damen und Herren, bei Sinus Milieu, was es war, was sie gemacht haben. Das würde mich echt interessieren. So, letzter Punkt, wie weit sind wir beim Aggiornamento? Ich fürchte, dass Sie nicht wahnsinnig weit sind. Ich gehe jetzt auf ein anderes Beispiel, dass wir nicht immer über das Katholische reden, aber das ist eine alte Apotheken und eine neue. Die alten Apotheken, da sieht man schon die Abwehrhaltung. Da steht ein Apotheker drin, der sagt, wissen Sie, ich bin Magister und damit sich mein ganzes Studium und alles auszahlt hat, tue ich jetzt auf ganz nobel und etabliert. Und ich gestalte meine Apotheken auch so, dass sie möglichst den Eindruck haben, dass sie nicht willkommen sind. Geben Sie das Rezept her, ich gebe Ihnen das, reden Sie nicht zurück und gehen Sie wieder. Heißt, es ist... Hören Sie, die haben Mittagspause gemacht bis vor kurzem, oder? Oder sperren um 6 Uhr zu. Dass meine Frau bis 6 Uhr arbeitet, ist ein Pech. Dann kriegt sie halt keine Medikamente. So kann schon passieren. Produktionsorientiert, abwehrend patriarchalisch und Waren zuteilen. Das ist die alte Welt, oder? Und das da rechts ist eine neue Apotheke. Die ist echt. Die steht irgendwo in Niederösterreich herum. Das ist die neue Welt. Kundenorientiert, offen, hell, Möglichkeiten aufmachend und vor allem... Die denken über die Kunst der Verführung nach. Wie kriegen sie das Potenzial dazu? Wie denken sie über die Kundschaft nach und nicht über sich selber? Das sind die vier Ebenen, wo sie wahnsinnig gute Möglichkeiten hätten. Jetzt weiß ich weiß noch nicht genau, wie man an Rom vorbeikommen mit diesen Dingen. Aber dort hätten sie große Möglichkeiten. Sie müssen ansetzen bei Ritualen, bei Symbolen, bei Texten und Musik. Und vor allem bei Spiritualität. Ich glaube, das wichtigste Produkt, das sie in der Hand haben, ist Spiritualität. Und sie überlassen es anderen. Wenn ich heute google, Spiritualität, kriege ich lauter ESO, Buddhismus, irgendwelche Bilder, nur keine katholischen. Weil sie nach wie vor sagen, ja, die Exerzitientage haben wir eh. Das geht sich nicht mehr aus. Das ist ein zu altes Format. Sie müssen dort radikal über neue Sachen nachdenken. Die gibt es dort oder da, aber sie machen es nicht flächendeckend und sie machen kein Produkt aus. Wo ist mein Ferdinand? Ich habe mit dem Ferdinand keine, da haben wir für die Ordensspitäler was entwickelt. Da denke ich mir, wenn wir das zusammenbringen, Ferdinand, sind wir echt weit vorn in der Spiritualität, weil wir uns das zurückholen, was wir Katholiken irrsinnig gut kennen haben. Nur der Unterschied ist, dass die Spiritualität, also bei meiner Oma war noch Religiosität, ist gleich Spiritualität. Und das hat sie leider getrennt und das müssen sie irgendwann anerkennen. Man kann sie nicht hinstellen und sagen, es gibt nur unsere Spiritualität und keine andere. Pater Mate fragen, kluger Jesuit im Kardinal Könighaus, der kann es Ihnen noch viel besser erklären als ich. Aber es gibt Möglichkeiten, Sie müssen es sich nur trauen. Ich habe so einen schönen Text und dann bin ich fast fertig. Das ist ein Text eines Jay Rosen, heißt der Medienforscher, der gesagt hat, wir sind die Leute, die früher als Pfarrgemeinderat sozusagen oder als Pfarrmitglieder bekannt waren. Wir haben nicht aufgehört, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist zu lieben. Und wir haben auch nicht aufgehört, an die Versammlung der Heiligen zu glauben. Aber wir machen es nicht mehr unter eurer vermeintlichen Führerschaft. Wir treffen uns in Kaffeehäusern beim gemeinsamen Kochen. Das ist ganz modern geworden, da entsteht viel Spiritualität. Wir machen es am Fußballplatz, im Park oder auf der Straße. Und das ist so ein hübscher Satz, den habe ich jetzt dazu gedichtet. Es geht nämlich nicht um euren kleinen Glauben, es ist mir so zu sein, wie ihr euch die Welt vorstellt, sondern es geht um unsere Form von Spiritualität. Und wenn wir das nicht verbinden, werden wir echte Schwierigkeiten haben oder noch mehr Schwierigkeiten haben, als wir jetzt schon haben. Und es braucht eigentlich von wegen heute am Vormittag diese Verletzlichkeit. Ich finde, sie sollten im gleichen Ausmaß auch über Mut diskutieren und über Radikalität. Ich halte diesen, wie heißt dieses Buch, das da im Hotel liegt? Also im Nachkastel immer, dieses schwarze. Bitte? Ah, die Bibel, danke. Und wie heißt der von den Römern da, ich weiß nicht, irgendwie... Den haben sie eingesperrt oder ermordet oder... Ah, Jesus, genau, danke. Das war ein ziemlich radikaler Kerl. Alles, was ich von dem her ist, der war ziemlich radikal in seiner Ansicht, bis dorthin, dass er gesagt hat, Hingabe kennt der Hasen, ich lasse mich kreuzigen für meine Überzeugung. Und da denke ich mir, hätten sie viel Aufholbedarf, weil dann wären sie halt exkommuniziert. Und was ist dabei? Die hätten Jesus so und so exkommuniziert heute, oder? Na? Wow, mit hundertprozentiger Sicherheit, der hätte es nicht überstanden, hätte gesagt, weg mit dir. Ja, das ist jetzt nicht wichtig. Schau, ich bin schon beim Zusammenfassen. Trotzdem nur eine Sekunde. Bis vor 10 Jahren noch haben wir für viele Vorrichtungen eigene Dinge gebraucht. Eine Uhr, ein Kalender, ein Schlüssel, ein Rechner, alles, was Sie da sehen. Das alles haben wir innerhalb von den letzten, wann ist ein Smartphone erfunden worden? Ich habe es neulich nachgeschaut. 2007. Das ist noch keine 10 Jahre her, dass das alles in die rechte Seite eingewandelt ist. Und die Zeit wird sich so dramatisch ändern, dass wir noch überhaupt keine Vorstellung haben, was das heißt. Und auf das müssen wir ein bisschen Rücksicht nehmen. Jetzt schnelle Zusammenfassung. Ich habe ja versprochen zu sagen, was man von, also was Kirche von Marke lernen könnte. Erstens, auf welcher Frequenz senden sie eigentlich? Das muss man, glaube ich, ernst nehmen. Und die, wie kommt mir Liebe in die Welt, die meine ich ziemlich ernst und ohne Locher. Zweitens, das ist der eine Satz, was ändert dieser Satz an unserem Verhalten? Sie könnten, das wäre eine Empfehlung von mir, darüber nachdenken, was machen Sie, wenn der Satz stimmt? Ob morgen in der Früh anders? Je radikaler, desto besser, meiner Meinung nach. Wir müssen, was müssen wir als unveränderbar hinnehmen, aber es uns wenigstens bewusst machen, dass es so ist und ausreden. Weil ich habe einmal mit einem österreichischen Bischof eine schöne Diskussion gehabt über, da habe ich so vor einem Referat, da ist er gesessen, da habe ich gesagt, oft haben manche Diözesen so schwarze Ritter, die ausreiten in der, und so in der Früh, um 4 in der Früh sie daneben benehmen und ein paar und so, nicht? Die nicht so nett sind zu den Bauern oder so. Und wenn eh 99 gute Ritter in der Burg wohnen, aber auch so ein schwarzer Ritter, was glauben Sie, wie die Bevölkerung die Burg wahrnimmt? Und dann haben alle gesagt, ja, mein Gott, dann werden sie wahrscheinlich den schwarzen Ritter ernster nehmen als die anderen. Und dann ist nachher der Herr Bischof zu mir gekommen und hat gesagt, was tut man denn gegen schwarze Ritter? Er wusste, wen ich meine. Und dann habe ich gesagt, Sie, wissen Sie was, die wichtigste Nachricht ist, dass Sie der Bevölkerung, wenn Sie am schon nicht zughalten können oder einsperren können, dann sagen Sie wenigstens die Leute draußen, dass Sie der Meinung sind, dass er ein schwarzer Ritter ist und nicht dazugehört. Aber sagen, ja, da kann man nichts machen, das ist halt einer von uns oder so, das geht sich nicht aus. Habe ich mich gerade verständlich gemacht? Also Sie müssen das benennen, was Ihnen nicht passt und laut sagen. Aber das gehört, das ist eins von diesen Sachen. Wo wird Widerstand zur Pflicht? Das vermisse ich ein bisschen in unseren Zeiten. Was ändert das an unseren Projekten, an unseren Medien? Wem werden wir es erzählen? Das ist das mit den Zielgruppen. Wie werden wir zeitgemäß, ohne uns anzubiedern? Die Schwierigkeit ist dort oft so, ich habe so viele Medien begleitet, die gesehen haben, dass sie die Jugendlichen nicht mehr erreichen. Und dann haben sie mir gesagt, jetzt machen wir Jugendseiten. Und das ist ein echter Hund. Sie müssen als ein Ganzer die Zeitung Jugendlicher machen, weil die Jugendseiten hilft nichts. Die Jugendlichen wollen nicht mit einer Jugendseiten angesprochen werden. Und in der Kirche ist das auch so ein bisschen, oder? Sie müssen die ganze Kiste jünger und fröhlicher machen und nicht sagen, ja, wir haben in der Jungschau, da haben wir schon Möglichkeiten für die jungen Leute. Das geht sich nicht mehr aus. Wir bei Billa bauen Märkte für eine 32-Jährige, also eher 32-Jährige, eher Marketingangestellte in einer Stadt, eher Mutter von 2 Kindern und so weiter. Weil wir sagen, bei einer, wenn du einen Markt baust, der dieser 32-Jährigen und so weiter gefällt, dann haben die Jungen so auch kein Problem damit, also das ist jung genug. Und die Alten kaufen eh so und so gern in eine jüngere Umgebung ein. War das jetzt verständlich? Also wenn ich heute rausgehe und sage, wie alt ist die katholische Kirche in dem Bild, komme ich nicht auf 32 Jahre, sondern komme ich auf viel höher. Und die Frage ist, wollen wir die Komfortzone überhaupt verlassen? Wenn es eh schön ist, dort wo wir sind, und wenn es eh schön warm eingekratzt ist, dann passt sie. Eine schnelle Nachricht noch vom Chef. Er sagt sie, also da brauche ich nichts ergänzen. Bei Jesus bleiben bedeutet aufbrechen, aus sich selbst herausgehen und nicht in einem müden Gewohnheitsglauben verharren. Ich hoffe sehr, dass trotz der fortgeschrittenen Zeit ein, zwei Sätze dabei waren, die irgendwie dienlich sein könnten.